Ja, manchmal ist es auch ein Wagnis, wenn wir Kinder lieben, sozusagen Vorschuss zu geben, so wie wir das eben in dem Lied von Gott her gehört haben. Ich denke, die Kindersegnung war ein willkommener Anlass, auch mal über das Beziehungsfeld von Eltern zu Kindern zu sprechen. Die Bibel hat keine Fülle an Texten darüber, aber immerhin tauchen hier und da so einzelne Perlen auf. Und manchmal wird ja, wenn wir über das Beziehungsfeld nachdenken, sofort an verschiedene Gebote gedacht, dass die Kinder ihren Eltern gehorchen sollen, dass sie sie ehren sollen. Aber heute ist es mal ein bisschen umgedreht in diesem einen Satz, den wir eben auch gehört haben in 2. Korinther Kapitel 12, dass da heißt, nicht die Kinder sollen den Eltern Schätze sammeln, sondern die Eltern den Kindern. Ich fand das einen sehr herausfordernden und zugleich inspirierenden Satz, wo ich meine, da lohnt es sich mal so ein bisschen drüber nachzudenken, was meint denn der Paulus hier mit Schätzen, die zu sammeln sind. Vom Hintergrund her haben wir vielleicht so ein bisschen auch rausgehört in diesem Text eben, Paulus ist ja in einem relativ engen Beziehungsfeld zu den Korinthern, er hat diese Gemeinde gegründet, war anderthalb Jahre dort. Und er plant wieder einen weiteren Besuch und er will gleich deutlich machen, er will ihnen keine Last sein. Also keine finanzielle Last. Er will nicht, dass sie sozusagen Finanzen abdrücken müssen, dass er dort seinen Aufenthalt bestreiten kann. Und klar ist aber auch, dass er sich als Vater der Gemeinde sieht, als geistlicher Vater. Und somit ist schon in diesem Bild auch etwas drin, dass mit diesen Schätzen natürlich nicht nur Finanzen gemeint sein können, sondern dass er auch geistliche Schätze, also Schätze, die mit der Beziehung zu Gott zu tun haben, ihnen ermöglichen möchte. Ich habe mich gefragt, welche Schätze können wir unseren Kindern sammeln? Und ich sage gleich dazu, diese Predigt betrifft nicht nur Personen, die selber Kinder haben, sondern, wie das Bild ja schon deutlich macht, Paulus war ja Single, der hatte keine Kinder, der war sogar überzeugt, dass Single, er hatte aber geistliche Kinder. Und insofern betrifft diese Predigt auch jeden Einzelnen, der ja in irgendeiner Weise mit Kindern oder Personen aus der jüngeren Generation zu tun hat. Ein erstes, wo ich eine Möglichkeit sehe, Schätze zu sammeln, ist die Verbundenheit zum eigenen Kind angemessen einschätzen. Also auch zu anderen Kindern natürlich einzuschätzen. Also Verbundenheit ist das Stichwort. Und da habe ich was richtig Interessantes gefunden. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch kennt von Johannes Hartl, Eden Culture. Es ist wirklich ein Buch, was sich lohnt zu lesen. Ist nicht ganz einfach. Aber da kommt ein Kapitel vor und das habe ich mir gleich für die Kindersegnung aufgehoben. Da waren so interessante Sachen und ich lese euch einfach mal einen kleinen Textausschnitt. Da geht es um die Entwicklung eines Kindes. Lina ist 6 Wochen alt. Von außen betrachtet verläuft ihr Tag ruhig. Linas Gehirn jedoch bildet pro Sekunde rund 700 neue Synapsen. Synapsen sind diese Verbindung, ja, in unserem Gehirn zwischen den Zellen. Nie wieder in ihrem Leben wird Lina so schnell so vieles lernen. Irgendwann am Ende des Gottesdienstes könnt ihr mir dann sagen, wie viel Rahel gebildet hat und wie viel Ariana jetzt in dieser Stunde neu gebildet hat. Auf die Welt gekommen ist Lina mit 100 Milliarden Gehirnzellen, die aber noch relativ wenig vernetzt waren. Im Alter von 2 Jahren wird sie rund 100 Billionen Verbindungen geknüpft haben. 100 Millionen Billionen Verbindungen geknüpft haben. Mehr wird Lina auch als Erwachsene nicht haben. Das menschliche Gehirn ist das komplexeste System im Universum. In der ganzen Natur spielt Zusammenarbeit für die Entstehung von Ökosystemen eine viel größere Rolle, als die Pioniere der Evolutionsforschung angenommen haben. Verbundenheit, nicht Überlebenskampf allein, ist der Motor nach vorne. Es gibt kein System, das von Geburt an so auf soziale Interaktion angewiesen ist, wie das menschliche Gehirn. Es braucht sie wie die Luft zum Atmen. Das erste, was Lina direkt nach ihrer Geburt suchte, war die Nähe ihrer Mutter. Ihre Stimme, ihr Herzschlag sind ihr schon aus der Zeit im Mutterland bekannt. Finde das Baby eine feinfühlige Mutter vor, die auf seine Signale reagiert, die es stillt, streichelt, tröstet, liebkost, entsteht im Laufe des ersten Lebensjahres durch tausende solcher Interaktionen eine Bindung oder eine Verbindung. In dieser Phase befindet sich Lina gerade. In ihrem Gehirn passiert etwas Ähnliches wie beim sich verlieben. Alles in ihr ist schon auf Beziehung ausgerichtet. Kleiner Abschnitt von dem, was in den nächsten Wochen einer Beziehung abläuft. Und noch ein letzter Abschnitt aus diesem Buch. In dieser Phase unterscheidet sich die Beziehung zur Mutter von allen anderen. Denn nicht nur das Baby, sondern auch der Organismus der Frau ist auf die symbiotische, also auf diese Beziehungsebene und auf diese Lebensweise eingestellt. Er wurde durch die Schwangerschaft hormonell perfekt auf das Baby vorbereitet. So erhöht sich während des Stillens die körpereigene Endorphinausschüttung bei der Mutter, sodass es auch bei ihr zu einem Wohlgefühl kommt. Der Biorhythmus der Mutter und des Babys stimmen sich mehr und mehr aufeinander ab. Mama ist der sichere Hafen, von dem aus Lina die Welt erforschen kann. Der sichere Hafen, von dem aus Lina die Welt erforschen kann. Und ich denke, da wird schon etwas deutlich, was Schatz meint, wenn Lina, nicht nur Lina, sondern auch Rahel, Ariana und wie immer die Kinder auch hier heißen mögen, wenn sie diesen sicheren Hafen geboten bekommen. Aber auch der Vater hat eine wichtige Rolle, also ich bin nicht ganz raus bei dem Spiel hier. Seine Bedeutung nimmt vor allen Dingen im zweiten Lebensjahr rapide zu. Männer, so heißt es immer wieder, erziehen anders als Mütter. Ich weiß nicht, ob ihr dem immer zustimmt, aber ich könnte oder kann dem zustimmen. Und Johannes Hartlisch beschreibt das dann noch so, es ist kein Zufall, dass in allen Kulturen der Welt Männer ihre Kinder hochwerfen und hoffentlich dann auch wieder auffangen. Und dass die Gegenwart des Vaters erhöht dann den Erforscherdrang des Babys, das bringt er so in einen Zusammenhang dabei. Und die Feinfühligkeit des Vaters beim gemeinsamen Spielen hat langfristige Auswirkungen auf das Kind und auf die Qualität, die dieses Kind einmal mit Freundschaften ausüben wird. Außerdem auch auf die soziale Kompetenz von Schulkindern und Jugendlichen. Es konnte tatsächlich bis zum 42. Lebensjahr einer Person nachgewiesen werden, dass die Feinfühligkeit des Vaters darauf eine Auswirkung hatte, wie die Qualität dann der Beziehung nachher war. Nur mal ein paar Beispiele, die deutlich machen, wie wichtig dieser sichere Hafen ist. Und wir alle wissen, dass es nie selbstverständlich ist, dass dieser Hafen von Mutter und Vater gegeben ist. Aber ich möchte uns zumindest noch mal deutlich machen, wie wichtig es ist, dass gerade Mütter und Väter, so sofern es möglich ist, in den ersten Jahren auch eng bei dem Kind sind. Das heißt übrigens umgedreht nicht, wenn ich heute über die Beziehung von Eltern zu Kindern spreche, dass uns die Eltern wiederum egal sein sollten. Ja, ich glaube, da kann es oder gibt es manchmal auch Beispiele, dass Eltern tatsächlich zu Parasiten für Kinder werden können? Das darf es nicht sein. Und trotzdem haben Kinder natürlich auch ihren Eltern gegenüber Verantwortung. Das wird in der Bibel an mehreren Stellen deutlich. Aber ich möchte heute mal den Blick stärker in diese Einrichtung wenden. Also das Erste, den ersten Schatz, den wir unseren Kindern geben können, diese Verbundenheit zu leben und diesen sicheren Hafen zu gestalten. Ein zweites, Gottes Leitlinien wertzuschätzen. Also ein Schatz ist es auch, Gottes Leitlinien wertzuschätzen. In 5. Mose 6, da finden wir folgende Sätze. Prägt die Gebote euren Kindern ein. Redet immer wieder und überall davon. Ob ihr zu Hause oder unterwegs seid, ob ihr schlafen legt oder ob ihr aufsteht, Schreibt euch diese Worte, also die Gebote Gottes und was er mit seinen Kindern will, schreibt sie euch zur Erinnerung auf ein Band und bindet es um die Hand und die Stirn. Ritzt sie ein in die Pfosten eurer Haustüren und Stadttore. Die Juden machen das teilweise ja sehr bildlich bis heute. Aber ich denke, es geht ja im Wesentlichen darum, diese Prägekraft von Erziehung zu leben. Wir können sie in die eine Richtung leben, die Prägekraft, indem wir sagen, wir erziehen neutral. Ich glaube, es gibt keine neutrale Erziehung. Oder wir können tatsächlich das leben, was hier steht, Kindern sozusagen mit den Geboten sie zu erziehen und ihnen immer wieder deutlich zu machen, dass es diesen Vater im Himmel gibt. Ich glaube, dass das eine riesige Herausforderung ist, auch in unserer heutigen Zeit, biblische Weisheiten und Werte wertzuschätzen, sie selbstverständlich so in den Alltag mit einzuspielen. Ich erinnere mich daran, dass wir früher das sogenannten Andachtskalender hatten. Da wurde jeden Tag so ein Plättchen abgerissen. Gabi, du nix, du kennst das wohl auch noch. Kennt das noch jemand? So Kalenderplättchen, ja, also einige im Raum kennen das noch. Also mein Vater riss dann dieses Plättchen für den entsprechenden Tag ab. Dann war da ein Bibelvers und anschließend eine Andacht. Wir Kinder haben manchmal gegähnt, im Vorfeld schon, auch nicht schon wieder. Und dennoch hatte das eine Prägekraft. Gott war selbstverständlich jeden Tag zu einer gewissen Zeit präsent für uns Kinder. Heute klingt das fast wie Steinzeit, wenn ich das so beschreibe. Oder vielleicht doch nicht. Ich habe mich nur gefragt, wo sind die Alternativen heute? Dass biblische Werte wertgeschätzt werden, dass sie automatisch im Alltag eingespielt werden. Wo sammeln wir Schätze für unsere Kinder? Vielleicht durch die Bibel-Apps, die wir ihnen empfehlen? Vielleicht durch gute christliche Filme oder durch gute christliche Musik, die ja auch über die Streaming-Dienste heute angeboten wird? Da gibt es ja ein reichhaltiges Angebot, auch relativ günstig. Wenn ihr Eltern ihren Kindern Schätze sammeln, werden sie das, was ihnen persönlich wichtig ist in der Beziehung zu Gott, eben versuchen, auch ihren Kindern weiterzugeben. Ich habe im Material von Willow Creek, dieser größeren amerikanischen Gemeinde, gelesen, die haben sehr stark so die geistliche Entwicklung von Kindern im Alter von 0 bis 12 Jahren sich mal angeschaut. Und dort heißt es, jetzt aus der Sicht des Kleinkindes gesprochen: Ich erfahre Gottes Gnade und Liebe, wodurch? Ich erfahre sie durch andere Menschen. Ich erfahre sie durch ihre Körpersprache. Eine Möglichkeit der Körpersprache. Eine andere Form der Körpersprache. Ich erfahre Gottes Gnade, so die Kleinkinder, indem ich höre, dass Gott mich geschaffen hat und mich liebt. Oder ich erfahre Gottes Liebe und Gnade durch Musik, die ich mag. Deswegen haben wir eben dieses Lied gesungen oder beide Lieder. Ich erfahre Gottes Gnade und Liebe durch das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit, das ich mit bestimmten Menschen und bestimmten Orten verbinde. Hoffentlich auch mit diesem Ort, dass Kinder hier Sicherheit und Geborgenheit erleben. Und noch ein letztes: Ich erfahre Gottes Gnade und Liebe, wenn du, Mama oder Papa oder Patentante oder Patenonkel oder Freund, wenn du mich versorgst und mich im Arm hältst. Wenn du dann für mich betest und meine Familie, bete so, dass ich deine Stimme höre und spüren kann, dass ich gesegnet werde. Möglichkeiten, Schätze bei Kindern zu sammeln. Also, die Frage lautet, wie können Gottes Leitlinie, seine Werte, seine Gebote auch heute in den Alltag hineinkommen? Seine Geschichten mit dem Volk Israel, vielleicht aber auch durch die Geschichten, die du und ich erlebt haben und die wir unseren Kindern und Enkelkindern weitergeben können, wo wir Gottes Wirken gespürt haben. Und Geschichten haben ja im Leben von Kindern eine besondere Wirkung. Das habe ich zeitweise daran gemerkt, dass unsere Kinder dann mich aufforderten, manchmal fünfmal die gleiche Geschichte einen Abend nach dem anderen zu erzählen. Wenn ich das heute täte, würde ich freundlich beim zweiten Mal darauf hingewiesen, Papa, das haben wir schon gehört. Aber an einer Stelle tut Wiederholung gut. Rituale sind für Kinder auch prägend. Und ich denke, wenn es um das Segnen geht, darf dieses Ritual des Segens auch wiederholt werden. Das tut gut. Je nachdem, wie und welche Möglichkeit du suchst als Mutter, als Großmutter, als Urgroßmutter, habe ich heute gehört. Völlig egal. Segnen darf wiederholt werden. Und zum Beispiel den aaronitischen Segen, dass wir ihn immer wieder auch unseren Kindern sagen und über ihnen aussprechen. Letzte Woche im Gottesdienst hatten wir ja das Thema die Wahrheit sagen. Und wir hatten darin auch ein Beispiel, dass ein vierjähriges Kind so ganz selbstverständlich behauptete, dass ein anderes Mädchen es geschupft habe. Und das stimmte überhaupt nicht. Ich habe mich so gefragt, wie kommt ein Kind darauf, so eine Lüge zu verbreiten? Vermutlich kommen wir als erstes auf die Eltern, wo das Kind es gelernt hat, dass die Eltern eventuell selbstverständlich die Unwahrheit an vielen Stellen gesagt haben. Vielleicht war es aber auch das soziale Umfeld, der Kindergarten oder wie auch immer. Also von daher keine schnellen Schuldzuweisungen. Aber ich will nur sagen, auch im negativen Sinne gibt es diese Prägekraft. Und deshalb, wenn Kinder lernen, an der Stelle von ihren Eltern die Wahrheit zu sagen, auch wenn es manchmal schwierig ist, dann ist das ein Wert, den es wertzuschätzen gilt. Ein drittes. Zeige Kindern einen Schatz an Lebensweisheit. Eröffne ihnen also einen Schatz an Lebensweisheit. Und mit Weisheit verbinde ich, bildlich gesprochen, sie auf Untiefen des Lebens aufmerksam zu machen und ihnen helfen, selber dann Entscheidungen zu treffen, dass sie diese Untiefen umschiffen. Die Woche habe ich von unserer Tochter gehört, die mit dem Stand-Up-Paddle auf den Schuriner See unterwegs war. Mitten auf dem See, Papa, gibt es eine Stelle, wo man stehen kann. Also eine Untiefe. Und Wolfgang, du als ehemaliger Bootsfahrer weißt, wenn du da drauf gefahren wärst, lieber nicht. Also, dann wärst das Boot hinüber. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unseren Kindern diese Untiefen verdeutlichen und sie mit hineinnehmen und zeigen, ja, wie kannst du mit Weisheit so etwas umschiffen, damit du nicht Schiffbruch erleidest. In Kolosser 2, Vers 3 heißt es, in Christus liegen verborgen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. In Christus. In dieser Person von Jesus haben wir einen Lehrmeister, der uns die Schätze und unseren Kindern die Schätze weitergeben kann, die ihnen wiederum helfen, die Untiefen zu umschiffen. Und dabei geht es dann eben nicht um finanzielle Schätze, die ihnen offenbart werden, sondern die vergänglich sind, sondern um solche Schätze, die eine Dauer haben, die auch bei Krankheit, die auch am Ende des Lebens noch einen Schatz darstellen. Wir waren ja im Urlaub und als wir ankamen, das Erste, was uns die Person, die uns einwies auf dem Campingplatz, erzählte, war: Gestern war hier ein fetter Hagelsturm und der Campingplatz auf dem Nachbarort musste evakuiert werden. Und im Laufe unseres Urlaubs haben wir dann nach und nach, das war in Norditalien am Gardasee, haben wir dann nach und nach die Folgen dieses Hagelsturms gesehen. 10 Zentimeter dicke Hagelkörner prasselten auf die Autos und die Autos sahen aus, ihr könnt es euch nicht vorstellen, die Windschutzscheiben waren demoliert. Die Autofahrer konnten nicht mehr ihren Rückweg antreten und die Autos komplett verbeult. Innerhalb von 2 Minuten waren 50.000 Euro wertvolle Autos wertlos geworden. geworden. Es sei denn, eine Versicherung zahlt dafür. Manche Versicherungen bezahlen, aber wir haben dann auch gehört, für die Rückführung hat fast keine Versicherung bezahlt. Wie auch immer, ich will nur deutlich machen, Werte können innerhalb von 10 Sekunden wertlos sein. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir unseren Kindern einen Schatz an Lebensweisheit weitergeben, der nicht von einem Augenblick zum anderen wertlos sein kann. Also es geht um Schätze, die zukunftstauglich sind. Matthäus 13, Vers 44 heißt es, die neue Welt Gottes ist mit einem Schatz zu vergleichen, der in einem Acker vergraben war. Und ein Mensch fand ihn und deckte ihn schnell wieder zu. In seiner Freude verkaufte er alles, was er hatte, und er kaufte dafür den Acker und den Schatz. Jesus will deutlich machen, es gibt einen Schatz, der unvorstellbar wertvoller ist als alles andere. Deshalb meine Frage, gebe ich meinen Kindern krisentaugliche, krankheitstaugliche Werte mit und Weisheit mit, die auch noch da ist, wenn es einmal richtig dick kommt. Ein viertes und letztes, pflege wertschätzende Beziehungen. Wer andere segnet, schätzt sie wert. Schätzt sie als Menschen wertvoll an. Gibt Komplimente an sie weiter. Sagt ihnen, du bist nie allein. Und wertschätzen und segnen bedeutet auch heilsame Worte weitergeben. Keine, die kaputt machen. Keine, die zerstören. Wir sprechen deswegen auch von gewaltfreier Kommunikation mittlerweile, GFK abgekürzt. Gibt es ganze Kurse für drüber. Gewaltfreie Kommunikation. Segnen ist heilschaffende Kommunikation, die Beziehung ermöglicht und Beziehung fördert. Und das geht jeden etwas an, ob er nun Kinder direkt hat oder nicht. Das geht unsere nächste Generation etwas an. Und deswegen haben wir ganz bewusst auch Kindergottesdienste hier. Und ihr habt den Aufruf gehört heute Morgen. Wir brauchen Mitarbeiter, die Kinder segnen, die diese wertvollen Werte weitergeben, die Kindern ermöglichen, Gott kennenzulernen und Gott lieben zu lernen. Gemeinde ist wie eine große Familie, in der diese Beziehungen gelebt werden und wo wir eingeladen werden, das sozusagen praktisch werden zu lassen, was wir eben schon gehört haben. Ich erinnere mich an ein Feedback einer Frau, die regelmäßig oder zumindest so einmal im Jahr eine Zeit lang hier in unserer Gemeinde in den Gottesdiensten war. Und dann hat sie einmal gesagt, Herr Silber, das wollte ich Ihnen schon mal sagen, wir fühlen uns, wenn wir bei Ihnen sind, uns richtig wohl. Wir spüren eine besondere Liebe. Das sind die Kinder und die Eltern, die Omas, die Opas. Und man spürt eine angenehme Atmosphäre. Gerne hätte ich Sie noch eine halbe Stunde weiterreden hören. Aber ich wollte das nur mal so als Feedback reingeben. Ja, so kann es sein und so soll es sein, dass Kinder und Eltern, aber auch Großeltern eine enge, eine liebevolle Beziehung, eine wertschätzende Beziehung pflegen. Ich könnte euch natürlich jetzt auch andere Beispiele erzählen, aber das mache ich jetzt nicht. Wir haben ja heute einige Gäste hier. Ich will nur sagen, das ist ein Stück der Realität, die wir hier in der Gemeinde erleben. Und die sollten wir weiter pflegen. Kindergottesdienst übernehmen Mitarbeiter Verantwortung für die nächste Generation, Woche für Woche. Sie übernehmen sozusagen eine geistliche Patenschaft für sie. Und das ist total wertvoll. Nochmal aus den Merkmalen zu den Entwicklungsstufen der Kinder, was ich vorhin schon mal zitiert habe von Willowkrieg. Da heißt es, Gottes Liebe erfahre ich, wenn ich immer wieder dieselben lächelnden Gesichter sehe. Hoffentlich nicht aufgesetztes Lächeln, sondern authentisches Lachen, authentische Freude. Wenn ich also diese lächelnden Gesichter sehe, dieselben liebevollen Stimmen und Worte höre und dieselben Dinge erfolgreich bewältige, erinnere mich also als Kind dann oft daran, dass ich geliebt bin, dass Jesus mich liebt und dass Gott mich geschaffen hat. Also dazu sind wir eingeladen. Das alles meine ich mit geistlichen Schätzen, die wir für unsere Kinder sammeln können. Das erste war Verbundenheit angemessen einzuschätzen, Gottes Leitlinien wertzuschätzen, einen Schatz an Lebensweisheit ihnen zu zeigen und wertschätzende Beziehungen zu pflegen. Und dazu helfe uns Gott, dass uns das weiterhin gelingt, noch mehr gelingt. Und da, wo ihr herkommt, auch als Gäste, dass es euch auch an euren Orten gelingt. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, danke für das, was du an Wertschätzung den Kindern schon gezeigt hast. Jesus Christus, danke für dein Vorbild, für deine Liebe. Ja, für deine gewagte Liebe, die du auf dieser Erde gelebt hast. Und manchmal ist es auch ein Wagnis, wenn wir unsere Kinder so lieben. Wenn wir diesen Vorschuss ihnen geben, gib uns dazu die Kraft, die Geduld, die Weisheit, ja auch die Vergebungsbereitschaft. Und da, wo wir gefallen sind, Fehler getan haben, da vergib du uns und lass es nicht als negative Auswirkung in den Seelen der Kinder behaftet bleiben. Danke für diesen Sonntag, danke für das, auf was du uns aufmerksam gemacht hast. Jeder hat vielleicht ein, zwei Dinge für sich jetzt mitgenommen. Gib, dass er es umsetzen kann in dieser Woche. Gib, dass wir so auch die junge Generation prägen mit Weisheit, mit Liebe, mit Ehrfurcht, mit all dem, was du uns zeigst. Wir beten aber auch für unsere Gesellschaft. Du weißt, wie viele Familien auseinandergehen. Du siehst, wie Werte, auch den Wert der Familie, wie er immer wieder ins Wanken kommt und wie auch politisch manchmal Dinge ganz neu bewertet werden. Wir beten darum, dass wir als Christen auch da Kontrastgesellschaft sein können, zugleich positive Beispiele sein können und somit einladen können, auch Familie in Zukunft zu leben. Danke, dass du bei uns bist. Danke für deinen Segen, der auch heute noch wirkt.